Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1991.
Nachrichten von Radio Dreieckland.
Wo wart ihr am 2. August? Diese Frage mussten sich fast alle Leute, die in der sogenannten Friedensbewegung gegen den Krieg am Golf aktiv waren, immer wieder anhören. Viele wussten darauf keine Antwort. Diese Tatsache weist deutlich darauf hin, dass die meisten der damaligen Friedensfreunde offensichtlich es versäumten, Tagebuch zu führen. Ein Versäumnis, welches politisch denkende Menschen offensichtlich nicht passieren darf. Denn der politische Mensch muss auf alle Fragen, auch auf so schwachsinnige wie wo wart ihr am 2. August, welche von völliger Ignoranz der Lage in großen Teilen der Welt zeugt, eine Antwort parat haben. Viele der Menschen, die seinerzeit gegen den Krieg demonstrierten, haben sich wieder zurückgezogen, ins heimische Wohnzimmer oder auf den Balkon, um sich die friedlichen Zustände, die jetzt wieder eingetreten sind, am Fernseher in der Tagesschau anzusehen. In der Presse liest man heute am ersten Jahrestag des Einmarschs kritische Rückblicke. Zur Presse wäre zu sagen, wo wart ihr während des Krieges? Dieser Krieg, welcher kein Problem gelöst, viele aber geschaffen hat, ist längst vorbei. Das Fazit, das uns zu ziehen bleibt, ist traurig. Wieder einmal haben wir die Folgen vorhergesehen und es bleibt uns nur traurig zu sagen, dass wir es ja schon immer gewusst haben. Wo wart ihr am 2. August? Dass diese Frage nicht mehr so verhängnisvolle Auswirkungen hat, sollte sich jeder nun besinnen und festhalten, was er heute getan hat, denn vielleicht fragt ja mal wieder jemand, wo wart ihr am 2. August? Wir jedenfalls waren heute hier im Radio und haben diese Sendung vorbereitet. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist das Info von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Falls ihr etwas zu kritisieren oder anzumerken habt, könnt ihr wie immer hier anrufen. Die Telefonnummer hier im Studio ist 0761 für Freiburg und 31028. Wir kommen gleich zur Themenübersicht. Als erstes geht es um einen Bericht über Arizona. Mike D'Amico bereist zurzeit Deutschland und er vertritt verschiedene Gruppen der Ökologiebewegung und der Native Americans. Dieses Bündnis hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zerstörung einer einzigartigen Berglandschaft in Arizona durch den Bau von 3 Teleskopen zu stoppen. Auch eine deutsche Institution, das Max-Planck-Institut, ist daran beteiligt. Der zweite Bericht geht über die Auseinandersetzung zwischen Siemens und der hessischen Landesregierung. Es geht darum, dass bei Siemens in der Wiederaufarbeitungsanlage in Hanau Störfälle aufgetreten sind. Das hessische Umweltministerium verfügt hat, dass ein Teilbereich der Firma geschlossen wurde und einen Untersuchungsausschuss eingesetzt hat, Siemens diesem aber den Zutritt zum Werk versperrte und nun Klage beim Verwaltungsgericht eingelegt hat. Der dritte Bericht geht über Schwule und Medien.
Ja, dabei geht es um die Presselandschaft. Und zwar die Presselandschaft allgemein. Hin und wieder wird die Presse in ihrer gnadenlosen Meinungsmache auf sich zurückgeworfen. So geschehen eben heute bzw. gestern in Britannien, wo eine Schwulenorganisation es schaffte, die gesamte Presselandschaft an den Rand einer Pogromstimmung zu bringen. Die bundesdeutsche Presse freute sich ob der Vorfälle. Dazu und über die Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit der BRD-Presse in einem Telefoninterview mit einem Redakteur der Schwulenwelle.
Und der letzte Beitrag geht dann um ein Wärmekonzept in Freiburg.
Ja, da geht es um eine schöne, kleine, süße Solarkollektoranlage auf dem Dach der Sporthalle der Turnseeschule. Näheres erfahrt ihr dann.
Gut, dann kommen wir jetzt gleich zu den Kurzmeldungen.
Die SUSI, die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative hier in Freiburg, ist in letzter Zeit häufig in die Öffentlichkeit getreten. Mit ihrem Konzept zum Umbau der französischen Vauban-Kasernen hat sie heute Morgen einen Erfolg verkündet. Die Unklarheiten über den Abzug der französischen Armee aus dieser Kaserne, die vor allem bei der Stadt Freiburg als Argument dafür diente, dass sie sich nicht zu diesem Projekt äußert, sind beseitigt. Auf Anfrage der SUSI teilte das Verteidigungsministerium in Paris mit, dass die Vauban-Kaserne zum 31. August 1992 frei wird. Damit wäre wenigstens theoretisch die Möglichkeit gegeben, das Projekt SUSI umzusetzen. Das sieht so aus, dass in den ehemaligen Mannschaftsgebäuden, deren Zustand gut ist, in Eigeninitiative Wohnraum geschaffen wird. Und zwar sowohl für Studentinnen als auch für Arbeitslose, Sozialhilfeempfängerinnen, psychisch Kranke und andere auf dem sogenannten freien Wohnungsmarkt benachteiligte Gruppen. Dazu sollen sowohl Fördermittel für studentischen Wohnraum als auch Mittel für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden. Eine Bedingung ist natürlich auch, dass der Bund als Eigentümer der Gebäude und des Geländes dieses verbilligt abgibt, was im Finanzministerium in Bonn sicher nicht freiwillig eingesehen wird, denn der Verkauf an private Firmen wird sicher mehr Geld in die maroden Kassen bringen. So hat SUSI in mehreren Briefen an Landes- und Bundesministerien ihr Konzept vorgestellt und hofft, die Entscheidungen des Finanzministeriums dadurch beeinflussen zu können, dass die Maßnahmen zum Bau von Sozialwohnungen, von studentischem Wohnraum, von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose, die in verschiedenen staatlichen Stellen vor sich hinwursteln, für das SUSI-Projekt genutzt und verbunden werden können. Im Bauprogramm des Wissenschaftsministeriums ist das Vauban-Gelände jedenfalls schon eingeplant. Die überregionale Resonanz ist also gar nicht mal so unbefriedigend. Wie sieht es aber hier in Freiburg aus? Die Grünen sprechen sich für einen Architektenwettbewerb für die Bebauung des Vauban-Geländes aus. Inwieweit aber Forderungen nach Erhaltung der Mannschaftshäuser vorgegeben werden sollen, ist noch unklar. Auch der Kreisverband der SPD hat sich positiv zu den SUSI-Ideen geäußert. Nur die Stadt schweigt. Bisher hat sie sich immer mit dem Hinweis begnügt, dass der Abzugstermin der Franzosen noch nicht feststeht. Nach der Sommerpause muss dann aber klargestellt werden, ob die Stadt das Gelände für sozialen Wohnungsbau, gar in Selbstorganisation, nutzen will oder als Gewerbe- oder Spekulationsfläche der regionalen Wirtschaft überlässt, deren hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt Herr Dr. Böhme bei diversen Richtfesten ja nicht müde wird zu preisen. An dieser Stelle dokumentieren wir einen Text zu den antifaschistischen Aktionen, wie sie bei Veranstaltungen von NPD und anderen neofaschistischen Vereinigungen immer wieder vorkommen. Dieser Text ist erschienen in einem Heft namens Demokratie, Rechtsstaat, Gewalt, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V. in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Inneren. In der Einleitung heißt es, der Text sei frei erfunden, mögliche Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen mit der Wirklichkeit seien aber beabsichtigt. Das Heft ist für den Gebrauch an Schulen bestimmt. Es spricht jetzt zu uns ein Polizist, der an einer von diesen Veranstaltungen teilnimmt, als Schützer. Warum genehmigen die auch Demonstrationen und Gegendemonstrationen auf demselben Fleck? Die wissen doch, dass dann der Zoff vorprogrammiert ist. Die Herren Juristen und Verwaltungsbeamten sollten einmal hier Dienst tun und selbst ihre Knochen hinhalten. Im Augenblick ist Gott sei Dank noch alles friedlich. Gegen die NPD würde ich auch sofort demonstrieren. Ob da einer von den Demonstranten überhaupt daran denkt, dass ich dieselben Ansichten habe, selbst wenn ich hier auch nur für den freien Durchgang von NPD-Anhängern sorgen muss. So viel ist klar. Nicht alle Protestierer haben friedliche Absichten. Einige trinken sich Mut an. Wofür? Einige Gesichter kenne ich doch von der Startbahn West. Hoffentlich übertragen die das alles nicht groß und breit im Fernsehen. Dann dreht meine Frau wieder durch. Jetzt fliegen die ersten Steine. Die setzen auch Buttersäure und Sprühgas ein. Scheißbullen. Wie oft muss ich mir das heute wieder anhören von so Scheißautonomen? Wenn die nützlichen Idioten weggingen, dann könnten wir auch mit den paar Chaoten fertig werden. Ein Kamerad neben mir wird von einer Flasche am Hals getroffen und zum Sani geschafft. Und da soll man kühlen Kopf bewahren und auf Verhältnismäßigkeit achten. Hoffentlich muss ich in den nächsten Augenblicken nicht zum Schlagstock greifen. Ich sollte die Demokratie verteidigen. Ein bisschen mehr könnten mir Bürger und Politiker schon dabei helfen. So der Originalton eines Polizisten, beziehungsweise der fiktive Originalton. Wie gesagt, das Heft ist für den Gebrauch an Schulen bestimmt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1991.
Hello, my name is Mike D'Amico. I'm from Tucson, Arizona. And I would like to begin by thanking the radio station, excuse me, for having me here, and also Olivier for translating. I am here representing a very organized and powerful group of ecological groups and Native American groups who are waging a very hard and difficult struggle against a very powerful group of institutions from Europe who are attempting to build a telescope project on top of a mountain in southeastern Arizona known as Mount Graham. Two of the European institutions are the Max Planck Institute of Germany and also the Vatican of Rome, Italy. This group, in partnership with the University of Arizona, has had to spend millions of dollars to circumvent all the environmental laws of the United States and also disregard and ignore the claims of Apache traditionalists. The Apache consider this mountain to be their most sacred, and I have to pause here.
Mike kommt aus Arizona und er vertritt hier in Europa amerikanische Umweltschutzorganisationen im Kampf gegen den Bau eines Teleskopprojekts in Arizona. An diesem Projekt sind beteiligt das Max-Planck-Institut, der Vatikan und auch die Universität in Arizona. Er vertritt Umweltschutzgruppen, die gegen dieses Projekt kämpfen. Gegen dieses Projekt kämpfen auch die Bewohner dieses Gebiets, die Indianer in Arizona.
One of the aspects of this mountain is its unique ecology. It is, simply put, a meeting point for the plants and animals of Canada and the plants and animals of Mexico. They meet on this isolated mountain range in southeastern Arizona in this high concentration and meet nowhere else.
In dieser Berglandschaft im Süden von Arizona trifft sich die Flora und Fauna Kanadas und Mexikos in einzigartiger Weise. In keinem anderen Ort auf dem amerikanischen Kontinent gibt es eine Vielfalt von Tieren und Pflanzen.
Another aspect of this mountain is its sacredness to the Apache people. The story behind it goes that the Apache many, many years ago were wandering aimlessly, and the spirit dancers from this mountain came to them, and they gave the Apache people the powers of their medicines and their way of life. And the spirit dancers then went back to this mountain, and for them now it remains very, very sacred.
Ein anderer Aspekt dieses Berggipfels ist, dass er für das Volk der Apachen ein heiliger Berg ist. Das führt zurück auf die Geschichte dieses Indianerstamms, die lange Zeit umherzogen sind. Und an diesem Berg sind ihnen dann die Geister begegnet, um ihnen zu verkünden, dass dies nun der Platz sei, an dem sie für immer leben sollten.
It's important to point out that there is no real scientific basis behind this project. A great deal of money was spent to circumvent the laws of the United States that were designed to address cultural and biological aspects of a particular area for development. Many of us find this to be not only unscientific and are shocked that institutions like Max Planck are still participating in it, but we also find it immoral and very unethical.
Das ganze Projekt scheint nicht vordergründig von wissenschaftlichem Interesse zu sein, denn wenn man sich vor Augen hält, dass es von wissenschaftlichem Interesse ist, die Natur zu erhalten und zu beschützen und zu erforschen, dann steht es auch in krassem Widerspruch dazu, dass hier die Natur kaputt gemacht wird, angeblich auf Kosten einer anderen Forschung. Es geht wohl um sehr viel Geld, was auch bereits in dieses Projekt investiert wurde.
Wir hatten gerade gehört, dass auch eine deutsche Institution, die Max-Planck-Gesellschaft mit Sitz in München, an diesem Projekt beteiligt ist. In einer ersten Stellungnahme gegenüber Radio Dreieckland zeigte sich ein Sprecher dieser Institution als nicht zuständig. Die Max-Planck-Gesellschaft hatte damit nur insofern zu tun, als sie das Teleskop liefern wird. Alles andere macht die Universität von Arizona. Im Übrigen hat der Sprecher darauf verwiesen, dass die Indianer unter sich uneinig seien und es deshalb alles sehr unübersichtlich ist. Ich würde Mike gern fragen, was von dieser Einschätzung, dass die Indianer uneins seien, zu halten ist.
A spokesman of the German Max Planck Institute says that they are only responsible for delivering the technical devices and the project in itself is made by the University of Arizona. And one of the arguments for still pushing forward this project is that they say that the natives, the Indians, are not one. There are different groups and they are in trouble with each other.
To take the first part of that question, it appears to me that Max Planck is saying that they are above the law. And if a law, for example, if a person has been raped, then it's okay to go back and rape that victim again because there really isn't a law there to protect them, or the law is out of their hands. That's part of the reason we think that this is immoral and unethical, that they proceed to participate and hide behind this cloak of it. It's not our problem. It's the University of Arizona's problem. The second part is a tactic that we call the divide-and-conquer tactic. Max Planck, along with the University of Arizona, is waging this campaign of misinformation, saying that there are all types of internal problems within the San Carlos Reservation and that Mount Graham is just another one of them, and that's not true. San Carlos is no different than many other areas where there are internal problems, but there is a great deal of historical significance behind what's going on with the elected officials of San Carlos and the elders and tribal leaders. And that historical significance is that the tribal council members who are elected officials have written the U.S. government and told the U.S. government that they are going to back the elders and the traditional people's lawsuit.
Zunächst mal findet er das eine recht unfeine Haltung vom Max-Planck-Institut, sich da aus der Verantwortung rauszuziehen und die ganze Verantwortung auf die Universität von Arizona abzuschieben. Zudem vor dem Argument, die Indianer seien unter sich zerstritten, meint er, das wäre auch so natürlich überhaupt nicht wahr. Man müsste auch mal die historische Begebenheit berücksichtigen und die Verhältnisse dort. Klar sei allerdings, dass der gewählte Rat der Bewohner in diesem Indianerreservat sich ganz offiziell an die Regierung der USA gewendet hat und betont hat, dass er hinter dem Kampf gegen dieses Projekt steht.
Ausführlicher beschäftigen wird sich Radio Dreieckland mit diesem Thema in der morgigen Radio International Sendung, Samstag von 19 bis 20 Uhr. Und dann werden wir vielleicht auch einiges entgegenzusetzen haben gegen diese Versuche des Teilens und Herrschens. Samstag ab 19 Uhr in Radio International.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1991.
Von welchen auch Mitarbeiter der Siemens AG betroffen waren. Dies veranlasste die hessische Atomaufsichtsbehörde, zum einen routinemäßig das Lager zu schließen, in dem diese Kontaminationen aufgetreten waren. Zum anderen ließ die hessische Atomaufsichtsbehörde den Produktionsbereich, in dem diese Spaltemente hergestellt wurden, stilllegen, bis eine Schwachstellenanalyse erstellt und ausgewertet ist. Während dieser Stilllegung haben sich weitere Schwachstellen gezeigt. Nämlich, dass die Lagerfähigkeit verschiedener Spaltstoffgebinde in einem sicherheitsrelevanten Maße beeinträchtigt ist. Daraufhin erließ die hessische Atombehörde eine zweite Anordnung, nämlich dass ein bestimmtes Zwischenprodukt, welches eine eminente Gefahr der Kontamination beinhaltet, da es ausgast und somit die Schutzhüllen beschädigt, die Sicherheitsvorschriften nicht erfüllt, weil es nicht lagerfähig ist. Die Hessische Atomaufsichtsbehörde hat dann Mitarbeiter des Öko-Instituts in Darmstadt beauftragt, neben dem TÜV Bayern, welcher für die Atomaufsicht zuständig ist, eine generelle Schwachstellenanalyse zu erstellen, um der Verantwortung für Arbeitnehmer und Umwelt gerecht zu werden. Die Firma Siemens jedoch zog vor das Verwaltungsgericht, und zwar sowohl gegen die Stilllegungsverfügung als auch gegen die zweite Anordnung in Bezug auf das Zwischenprodukt und gestern nun auch gegen die Bestellung der Gutachter vom Öko-Institut und hat ihnen den Zutritt zum Werk verweigert. Wobei nicht klar ist, ob Siemens überhaupt ein Klagerecht gegen diese Bestellung unabhängiger Gutachten durch die Atomaufsichtsbehörde hat. Am Telefon habe ich jetzt einen Sprecher des Hessischen Umweltministeriums. Wie wird es denn von Siemens begründet, dass die Mitarbeiter des Öko-Instituts das Gutachten nicht erstellen dürfen?
Es wird so begründet, dass es Mitglieder des Öko-Institutes seien und das Öko-Institut befangen sei, parteiisch sei, nicht unparteilich sei. Diesen Einspruch, was das gute Recht ist, der Siemens gegenüber der Aufsicht zu sagen, also wir erheben Einspruch gegenüber Gutachtern, die ihr bestellt, der ist von uns geprüft worden. Es ist auch vertraglich extra festgelegt worden, dass es keine Wissenschaftler sein sollen und dürfen, die in irgendeiner Weise involviert sind in laufende oder vergangene Verfahren gegenüber diesen Produktionsbereichen. Wir haben dies geprüft, den Einspruch der Firma Siemens verworfen. Und ich meine, zudem die Frage der Parteiigkeit oder Unparteiigkeit ist nun an einem völlig falschen Punkt angesetzt. Also wir beschäftigen ja auch als Aufsichtsgutachter den TÜV Bayern, in dessen Vorstand die Firma Siemens mit vertreten ist. Also ich finde den Vorwurf der Parteiigkeit an diesem Punkt völlig ins Leere gehende und empfinde sie wirklich diese Handlungsweisen als unverantwortliche Mätzchen.
Was heißt das jetzt? Was hat das für konkrete Auswirkungen, dass Siemens vor das Verwaltungsgericht gegangen ist?
Dass die Stilllegungsverfügung gilt, da gibt es keine aufschiebende Wirkung durch Klage. Dieser Bereich, Produktionsbereich, ist stillgelegt. Gleichermaßen gilt die Anordnung, dass dieses Zwischenprodukt, welches Mastermix genannt wird, was ein Gemisch ist aus Plutoniumoxid, Uranoxid und Propanglykol, dass dieses Zwischenprodukt bis zur Klärung eben dieser sicherheitsrelevanten Ereignisse, nämlich dass diese Gebinde sich ausgasen und aufblähen, bis zu einer endgültigen Klärung eben nicht mehr gefertigt werden darf. Auch diese Anordnung gilt weiterhin. Und in der dritten Frage, wie ich schon sagte, ist uns keinesfalls, also ist es noch lange nicht klar, ob überhaupt es da einen Klageweg gibt beim derzeitigen Stand des Verfahrens, nämlich gegen die von der Aufsicht zu bestellenden Gutachter. Ich meine, die ganze Sache ist eh irrational. Wo kämen wir denn dahin, dass sozusagen die Aufsicht, die für die Sicherheit verantwortlich, für die Atomanlagen verantwortliche Aufsicht, nicht die Gutachter bestellen könnte, sondern der Betreiber sozusagen sich die Gutachter aussuchen könnte nach ihrem Gusto. Das mag vielleicht ein Gewohnheitsdenken sein im Rahmen der Siemens oder von Atomanlagen, der Betreiber von Atomanlagen, aber diese Zeit nun, dieses vermeintliche Gewohnheitsrecht, diese Zeit dieses vermeintlichen Gewohnheitsrechts ist nun vorbei.
Und ja, wie ist dann eine Möglichkeit, wie kann dieses Spielchen ausgehen? Also,
naja gut, dieses Spielchen ist vor allen Dingen, muss ich mal sagen, ein Spielchen mit der Sicherheit und das ist in einem hohen Maße unverantwortlich. Wie es ausgehen kann, ich hoffe, dass die Siemens da zur Vernunft kommt und zur Kooperation in Sicherheitsfragen zurückkehrt. Tut sie dieses nicht, werden wir alle unseren Möglichkeiten ausschöpfen und wir haben da nun mal Recht und Gesetz auf der Seite. Und wir haben vor allen Dingen ein hohes und notwendiges Sicherheitsverlangen auf unserer Seite.
Und habt ihr denn überhaupt die Möglichkeit, im Notfall gesetzliche Maßnahmen durchzufechten? Ist es überhaupt ein Länderrecht, solche Stilllegungen oder Erstellungen von Schwachstellenanalysen zu bewirken?
Das Land handelt immer in Auftragsverwaltung des Bundes. Und natürlich besitzt der Bundesumweltminister jederzeit das Recht anzuweisen und zu sagen, mach dies, mich interessieren eure Argumente nicht. Mich interessieren eure Sicherheitsargumente nicht, mich interessiert eure Schwachstellenanalyse nicht. Ich bezweifle nur, oder ich fände es in einem hohen Maße alarmierend, wenn ein Bundesumweltminister in der Frage der Sicherheit so entscheiden würde. Bislang, muss ich allerdings sagen, hat der Bundesumweltminister keine Notwendigkeit der Beanstandung des Handelns jetzt von Joschka Fischer und der Hessischen Atomaufsicht gesehen. Es würde mich in einem hohen Maße beunruhigen, wenn jetzt sozusagen Argumente auftauchen würden, die nicht im Rahmen von Recht und Gesetz und von an Sicherheit orientiert wären und es meinetwegen zu einer Weisung käme. Das würde mich allerdings in einem hohen Maße beunruhigen, wenn dies der Fall wäre. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass dies nicht der Fall sein wird.
Nun gab es aber vor kurzem eine ähnliche Situation in Gorleben, als Bundesumweltminister Töpfer die ebenfalls grüne Umweltministerin Griefan anwies, Atommüll in Gorleben einlagern zu lassen und dies auch durchgesetzt wurde.
Gorleben ist es natürlich insoweit, es ist auf der Frage Bund-Länder-Auseinandersetzung vergleichbar, aber es ist natürlich so, hier handelt es sich um eine zentrale Sicherheitsfrage, wo auf dem Hintergrund der Störfälle und der Schwachstellen, die dann als Folge aufgedeckt wurden von der Aufsicht und der Hessischen Atomaufsicht, natürlich, ich denke, dass es eine andere Bewertung geben wird, auch von Seiten des Bundes.
Bisher lässt sich also das hessische Umweltministerium noch nicht festlegen, was es tun wird im Falle eines Falles. Es bleiben also für die nächste Woche sehr interessante Punkte dieser Auseinandersetzung offen. Wird sich die Vernunft endlich einmal gegen das Kapital durchsetzen? Wird Bundesumweltminister Töpfer endlich mal eine Aktion machen, die seinen Titel Umweltminister nicht nur als Hohn erscheinen lässt? Wird Joschka Fischer im Falle eines Falles stark sein oder wird er umfallen, wie vor gar nicht allzu langer Zeit die niedersächsische Umweltministerin Griefhahn? Wird es sich endlich einmal gelohnt haben, dass die Grünen Regierungsverantwortung übernommen haben? Zu all diesen Fragen wird es auch bei uns im Laufe der nächsten Woche sicher weitere Berichte geben.
Nun ist es wieder Hochsommer. Die in den Ferien weilende große Bevölkerungsgruppe ist zwischenzeitlich durch sich ebenfalls in den Ferien befindliche Gruppen aus anderen, mehr oder weniger weit entfernten Gebieten dieses Erdballs ersetzt worden, sodass die Gesamtzahl der in Freiburg Weilenden auf keinen Fall abzunehmen braucht. Mangelnde Ortskenntnis, ausrüstungsbedingte Behinderungen wie zum Beispiel Wohnwagen, Überladung sowie sprachliche Verwirrung auf Seiten der neu hinzugekommenen treffen auf urlaubssperrenbedingte Gereiztheit und sommerlich bedingte allgemeine Bematschtheit der Einheimischen. Nur aufgrund dieser einmaligen Bedingungen kann sich das Spektakel des Bedünstnisses auf dem Innenstadtring entfalten. Autofahren, während der kälteren Jahreszeiten in seinen subtil toxischen und doch berauschenden Effekten zu oft verkannt, entwickelt sich jetzt zur Volksdroge Nummer 1. Auch nicht direkt Betroffene wie Fußgängerinnen und Radfahrerinnen kommen dabei nicht zu kurz. Der einmalige Wirkstoff Ozon reicht auf jeden Fall für alle. So tummeln sie sich hektisch und aggressiv, schimpfend und einander verletzend und zerbeulend auf der Straße, einander die Hacken eintretend und anrempelnd in der zwar auto-, aber nicht ozonfreien City. Spaß macht es keinen, auf Ozon zu sein. Kopfschmerzen, Aggressivität, nervöse Überreizung, lautes Schimpfen und Krakeelen sind Symptome. Trotzdem kann man sich nicht entziehen. Einmal daran gerochen, entwickelt sich die Abhängigkeit schlagartig. Und das Bedürfnis kommt auf, Autolärm zu hören, die Dämpfe einzuatmen oder als die höchste Form, selbiges zu steuern.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1991.
All the girls in the world is two type of things can hold them. Good loving and good spending. The girls they need a good man. She don't want a cheater. She need a treater. Don't take no boogie again and strike it. I fuck. That mean destruction struck. Every woman in this world, them want good love up. I fuck. That mean destruction struck. The woman dead mentality, do not cover. Put a better park your Benz and park your BMW, cause if you can love up your woman, no, she nasty then.
Park your Benz and park your BM. If you can love up your woman, no she nasty at them. Man a give woman bun brandy, woman a give the man bun. Man if a man find nothing, popping gyal and them. One man wa have 20 girlfriend, and the woman must keep ungle one man friend. If a woman she have a two man friend, one fi work, one fi spend, that is no problem. The one we a spend him have a problem. The one we can walk him up, all argument. You know better park your Benz and park your BM, cause if you can love up your woman, no she nasty then. Park your Benz, I say your gold chain them. You know your DJ say that now whole girl again. Have fuck, that mean destruction struck. Every woman in this world, them want good love up. A fuck, that mean destruction struck. You see the dead mentality, do not provoke. Because some man a boast and them a compose up. Have them woman at them house and a treat her like a woman. A sit down no more and go on like no fuck. So better jump up, pose up and a stop frames up. Tell him, park him Benz and park him BM. If him can love up your woman, no she nasty then. Park your Benz, I say your gold chain them. You know your DJ say that now old woman again. You have your own man and you don't want to spend. You don't want to spend, that mean you have to lose them. You have your own man and can't work up on them. Can't work up on them, that mean you have to lose them. One man to work and one man to spend. That mean the woman not in a no problem. One man have 45 girlfriend. To the neighborhood you know say that him is a legend. If a girl she go keep her five man friends. She's no prestige no more. She's on glass queen. Park your Benz and park your BM. Cause if you can love up your woman, no she nasty then. Park your Benz and park your BM. If you can love up your woman, boy you ain't a problem. A fuck, that mean destruction struck. If you love good loving, girl then jump up. A fuck, that mean destruction struck. Make a man know say that you want money enough. If you want the money enough, your wishes don't stop wind up. If you want walk enough, you better don't stop jump up. Who want the walk, them a walk a robot. Who want money, them want one things not true. Park your Benz and park your BM. Cause if you can love up your woman, then you in a problem. That's say your ring and your gold chain them. You know your DJ say that now old woman again. Why you have your girl and she's your girlfriend. Tell you the truth, you can't cheat up on them. But don't do the regular.
Ja, das war Park Your Benz von Chubba Ranks.
Zum nächsten Beitrag. Hämisch blickte heute die bundesdeutsche Presse nach Großbritannien. Zitat: Der Schwulenkuh und die Sensationslust, titelte beispielsweise die Badische Zeitung. Grund? Eine britische Schwulenorganisation namens Frogs, was so viel heißt wie Faggots, Rooting Out Closed Sexuality, die, wie eben der Name sagt, für eine öffentliche und vor allen Dingen gesellschaftlich akzeptierte Homosexualität eintreten, diese Organisation nun konnte mit einer vorgetäuschten Pressekonferenz wieder einmal zeigen, wie schwulen- und lesbenfeindlich die Presse im United Kingdom ist. Doch die Häme der BAD-Presse macht stutzig. Zeigt nicht der Fall Sedlmayr oder die Kiesling-Affäre, dass es hierzulande ganz ähnlich aussieht? Otto, ein Redakteur der Schwulen Welle, ist da anderer Meinung. Ich führte vorhin mit ihm ein Telefoninterview.
Ich denke, dass die britische Presse, also das ganze Spektrum, also ziemlich breit gefächert, sehr schwulen- und lesbenfeindlich ist. Also allgemein in ganz anderem Maße als bei uns in der Bundesrepublik. Also das ist schon offensichtlich, die haben dort ein System dahinter, also dass Homosexualität etwas ist, was schlecht ist, und das muss auch in der Presse deutlich gemacht werden. Und außerdem ist in Großbritannien wohl so, dass man mit Themen zu Homosexualität immer noch sehr viele Leute dazu verlocken kann, die Zeitung zu kaufen. Also mit einer Schlagzeile über irgendeinen Schwulen oder eine Lesbe oder irgendwie irgendeinen Menschen, der plötzlich sich zu seiner Homosexualität bekennt, oder irgendein ein Schwuler, der einen Diebstahl gemacht hat, das wird dann gleich zu einer Riesenschlagzeile ausgebaut. Ich denke, das ist im Unterschied schon zur Bundesrepublik zu sehen.
Nun versuchten eben Schwulenorganisationen, Lesbenorganisationen eben in Großbritannien, auch in den USA, gezielt durch die Angabe eben von prominenten Personen, die eben schwul beziehungsweise lesbisch sind, das ja eigentlich das Schwulsein oder Lesbischsein quasi auch gesellschaftsfähig zu machen. Das nennt man dann Outing. Hat das überhaupt nicht geklappt oder was hat denn das für Reaktionen dann jeweils hervorgerufen?
Na, also die Idee, die dahinter steht, die ist, dass es einfach eine Diskussion darum gibt, dass es ja sehr in der Öffentlichkeit sehr viele Schwule und Lesben gibt, die einfach nicht offen auftreten, die also nach außen hin ein heterosexuelles Weltbild vertreten oder verbreiten, irgendwelche Politiker oder Künstler oder irgendwelche Leute, die einfach sehr bekannt sind und die aber eigentlich schwul sind. Und eine Idee bei diesem Outing ist sicher, dass man sich überlegt, wenn diese Leute in der Öffentlichkeit zu ihrer Homosexualität stehen würden, könnten sie, weil sie ja nicht ohne weiteres alle ersetzbar wären oder man könnte sie ja nicht alle absägen, deshalb könnten sie vielleicht in der Öffentlichkeit für ein positives Bild von Homosexualität sorgen. Die zweite Idee, die ich eigentlich viel spannender finde, ist zum Beispiel, wenn ein Politiker sich, der schwul ist oder eine Politikerin, die lesbisch ist, sich in der Öffentlichkeit irgendwie also schwulen- oder lesbenfeindlich betätigt, indem sie irgendwelche Gesetzentwürfe gegen Schwule und Lesben unterstützt oder und aber eigentlich selbst schwul oder lesbisch ist und abends dann irgendwie in eine Subkneipe geht oder ja, also dieser Widerspruch. Und das gibt's wohl sehr häufig. Und solchen Leuten dann in der Öffentlichkeit irgendwie zu sagen, hey, ihr seid doch auch schwul, du bist auch lesbisch, was machst du denn da? Das ist, glaube ich, die Idee, die hinter dem Outing steht. In den USA hat das funktioniert und es hat auch ziemlich viel Pressewirbel ausgelöst. In der Bundesrepublik wird da diskutiert, aber das Problem ist hier gibt's noch nicht mal eine Zeitung, die sich dazu bereit erklären würde, da mitzumachen. Das Phänomen in Großbritannien ist es aber ein ganz anderes. Die haben angekündigt, sie wollen outen, also sie hätten eine Liste mit 200 Prominenten drauf, Politikern und Kirchenleuten und Schauspielern, die sie jetzt nächste Woche groß outen wollen, also sagen, der und der ist schwul, die und die ist lesbisch. Und da haben sie jetzt die Presse eingeladen und das Wahnsinnige ist, die Presse in Großbritannien ist da völlig geil drauf gewesen, die Leute jetzt da fertig zu machen. Und darum geht es eigentlich nicht beim Outen. Und was jetzt der Witz in Großbritannien war, die wollten gar nicht wirklich outen, die wollten die gesammelte Presse, so ist mein Eindruck, irgendwie zusammenkriegen und denen mal kräftig irgendwie die Leviten lesen. Also irgendwie sagen, hört mal her, da sitzt ihr jetzt alle und trieft vor Gier und wollt euch wieder irgendwie die Griffelwund schreiben über Schwule und Lesben und denen konnte da mal irgendwie so gesammelt gesagt werden, was sie da eigentlich tun. Und das ist die Idee, glaube ich, in Großbritannien.
Du hast vorhin die bundesrepublikanische Presse eben als nicht so aggressiv beschrieben. Was ist denn das dann? Ist das so eine Mischung zwischen auf der einen Seite eben Sensationsgier, siehe meinetwegen Großbritannien, auf der anderen Seite, ja, ich würde jetzt mal vielleicht ein bisschen zu optimistisch darstellen, offene Auseinandersetzung, Beispiel USA, was natürlich so nicht stimmt.
Nee, das stimmt auch nicht. Mm.
Was ist dann hier in der Bundesrepublik für ein Medientyp da? Wie würdest du das charakterisieren?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Also es ist nicht so ein System dahinter. Die Bild-Zeitung hat sich in dieser Hinsicht wahrscheinlich, also jetzt nur als Beispiel, weil es ist so ein großes Boulevardblatt, meiner Ansicht nach da ziemlich gewandelt. Also da kannst du nicht mehr sagen, die sind nur noch schwulen- und lesbenfeindlich. Also da gibt es durchaus auch Artikel, da kannst du fast nichts gegen einwenden. Bei dem Überfall auf diese riesigen Schwulen- und Lesbenparty in Berlin vor 2-3 Monaten, da gab es dann auf der Titelseite eine Riesenschlagzeile, irgendwie Schwule und Lesben gegen Skinheads oder sowas. Und der Artikel, der war eigentlich ganz akzeptabel. Und dann kommt natürlich am nächsten Tag irgendwie dann wieder ein Artikel, wo dann ein Schwuler durch Berlin gejagt wird, nur weil er AIDS hat. Und da musst du natürlich sagen, was ist da los? Ja, das widerspricht sich natürlich. Oder auf der einen Seite geht es irgendwie, da wird dann eine schwule Ehe als Titelstory abgehandelt und du denkst natürlich, das ist irgendwie ein toller Artikel und im letzten Absatz kommt dann irgendwie noch so und dann kommt da wieder der Hammer, wo wieder alles kaputt gemacht wird und nochmal kräftig gegen die Schwulen gejagt wird. Also es ist sehr zwiespaltig. Aber es gibt natürlich auch Zeitungen in der Bundesrepublik, die sind, da würde ich sagen, dass die schon prinzipiell eine schwulen- und lesbenfeindliche Linie fahren. Also ich würde es jetzt mal für die Bunte sagen, also die hat in der letzten Zeit eher heftige Sachen gemacht, meiner Ansicht nach, gegen Schwule und Lesben. Also kräftig dagegen gepowert, aber auch so unter so einem Mäntelchen, wir sind sehr tolerant, wir beschäftigen uns mit deren Themen, aber wie der Artikel dann verfasst war und wie die Bilder suggestiv ausgewählt waren und worum es dann da ging und wer dann da letztendlich zu Wort kam, Das ist ziemlich heftig, weil es ist eine sehr subtile Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit, die aber System hat, meiner Ansicht nach, also die durchgezogen wird. Aber es unterscheidet sich im Gegensatz zu Großbritannien, denke ich mal.
Liegt das auch an der meinetwegen politischen Kultur, also beispielsweise jetzt an der Gesetzeslage und an dem Verhalten meinetwegen der Regierung und so? In Großbritannien ist ja eben auch von der Rechtslage her eine ziemlich knallhart schwulenfeindliche Politik da.
Ich denke, dass das schon damit zu tun hat. Also Homosexualität in Großbritannien hat schon einen ganz anderen Status und es ist dort wesentlich schwieriger, also schwul zu sein und lesbisch zu sein in der Öffentlichkeit, weil es eben in Großbritannien ein Politikum ist, wie es hier nicht mehr ist. Und ich denke, dass die Presse da auch deshalb so voll drauf abfährt, weil die Resonanz da eben noch größer ist. Ich denke, hier musste dann schon mittlerweile enorm was auch auffahren, um die Leute da noch ranzuhalten. Vielleicht ist es auch bei uns eine Spur von Gleichgültigkeit mittlerweile schon diesbezüglich. Also, dass die Schlagzeilen eben danach ausgewählt werden, was die Leute interessiert. Was natürlich wiederum gar nichts damit zu tun hat, dass in etlichen Tageszeitungen, also viele, viele tausend so Kleinstadt-Tageszeitungen, irgendwelche Kleinstartikel über irgendwelche Schwulen und Lesben irgendwie kommen, die ziemlich schwulenfeindlich sind, wo dann irgendwie so ein Lokalredakteur über die Schwulenparty einen Bericht macht, wo eine Scheibe kaputt geht und die anderen, die schmieren sich was aus den Fingern über die Schwulen- und Lesben-Demo oder sonst wie. Das sind so kleine Sachen, aber ich denke noch nicht mal, dass das irgendwie jetzt vergleichbar ist. Das ist halt, ich meine, damit ist zu rechnen. Die Leute sind halt nicht so weit, ne?
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1991.
Das Lied, das ihr jetzt gerade hört, das hat irgendeinen Titel, aber wir lesen euch jetzt ein paar Möglichkeiten vor, wie der Titel lauten könnte.
Das heißt entweder
Semi Multicolored Caucasian
oder Hey Girl and I'll Dig Your Tweet Code. Das ist auf jeden Fall von Captain Beefheart. Und Ice Cream for Crow.
Reicht auch, wir gehen jetzt dann zum nächsten weiter.
Das Sommerloch plagt uns sensationslüsterne Medienmenschen recht heftig. So ergreifen wir gierig manche kleine Mitteilung. Und steht dann auch noch ein positives Ereignis ins Haus, tja, dann erst recht. So erklomm ich heute Morgen das Dach der Sporthalle der Turnseeschule, um eine neue Solaranlage erläutert zu bekommen. Günther Drescher vom Hochbauamt gab mir dann in schwindelnder Höhe die nötigen Eckdaten. Es handelt sich dabei, bei diesem Teil, um eine Vakuumröhren-Kollektoranlage. 150 Röhren sind es, die auf 5 Segmente verteilt insgesamt 15 Quadratmeter Kollektorfläche bedecken. 60 Kilowatt pro Tag soll diese Anlage im Schnitt leisten. Das bedeutet, dass man 1800 Liter Wasser, und zwar Duschwasser, auf schätzungsweise 50 Grad erwärmen kann. Technische Daten und funkelnde Anlagen in schwindelnder Höhe. Und ich führte ein Interview zuerst mit Günther Drescher, der Energiebeauftragte des Hochbauamts der Stadt Freiburg.
Wie viel hat denn der Spaß gekostet?
Wenn Sie sagen, neue Anlage, es ist eine neue Technik. Und wenn Sie eine neue Technik kaufen, das ist genau wie bei einem neuen Auto. Sie müssen mehr zahlen als für einen alten Ladenhüter, der vielleicht 20 Jahre alt ist. Diese Sonnenkollektoranlage hat 31.000 D-Mark gekostet, ohne die Verrohrung und die Wärmedämmung.
Wann wird sich die Anlage amortisieren?
Der Einbau dieser Anlage stand eigentlich nicht mit der Energieeinsparung im Zusammenhang. Wir haben in den Vordergrund gestellt die Umweltentlastung, den aktiven Umweltschutz. Das heißt, wir können die Kesselanlagen, die in der Schule installiert sind, in den nicht beheizten Monaten stilllegen und die gesamte Gebrauchswarmwasserbereitung über diese Sonnenkollektoranlage erreichen. Eine Amortisationszeit ist auf jeden Fall in einer zweistelligen Jahreszahl angesiedelt.
Das ist auch gut so. Hier werden die Kosten in die Kalkulation einer Anlage einbezogen, die normalerweise externalisiert werden. Das heißt, Kosten, die durch Umweltzerstörung und Mehrverbrauch auch billiger Energien entstehen. Das sind selbstverständlich Kosten, die normalerweise nicht berechnet werden, weil sie sich eben auch nicht im Geldsäckel auswirken. Eine Solaranlage in dieser Größenordnung, also um die 40.000 Mark rum, macht dann aber auch nur Sinn, wenn sie eben in ein Energiekonzept eingebunden ist. Und dazu folgt eben auch eine Frage.
Was gibt es denn für Konzepte noch zur Wärmeeinsparung hier in Freiburg?
Zur Wärmeeinsparung steht der seit 1979 vorgeschlagene Maßnahmenkatalog des Hochbauamtes. Wir haben für 1991 eine Million Mark zur Verfügung. Obwohl der Gesamthaushalt gekürzt wurde, wurden in den Maßnahmen zur Energieeinsparung keine Streichungen vorgenommen. Und auch für 1992 ist in Aussicht gestellt, eine Million D-Mark sinnvoll umzusetzen. Wir bemühen uns, Anlagen dieser Sonnenkollektoranlage auch in anderen Schulen, das heißt auf Turnhallen, zu installieren. Ich darf Ihnen sagen, dass wir seit 1980 über 20 Millionen Mark eingespart haben auf dem Bereich Wärme, Wasser, Strom. Und Anlagen zur Stromeinsparung, zur Wasserreduzierung und zur Heizenergiereduzierung stehen in den nächsten Jahren an.
Das ist ja eine beachtliche Summe. Wird die dann auch wieder reinvestiert in neue Projekte, also 20 Millionen?
Die wird nicht reinvestiert, wenn ich Ihnen aber sagen darf, dass wir 1979, 80 mit 100.000 Mark im Haushalt angefangen haben, der dann sukzessive nach oben ging. Letztes Jahr durch die finanzschwache Zeit auf 400.000 Mark abgesunken ist und wie gesagt für 91/92 wieder mit 1,0 Millionen Mark zu Buche steht.
Es ist doch beachtlich, mit wie wenig Investitionen wie viel Geld gespart werden kann. Dumm dabei ist nur, dass dieses Geld eben nicht direkt der Stadt zukommt. Deswegen wohl auch die abschlägige Antwort von Günther Drescher, ob eben diese 200 Millionen wieder reinvestiert würden. Dennoch bleibt die Stadt aufgrund ihrer Finanzkraft Vorreiterin für eben solche umweltfreundlichen Energiekonzepte. Die Stadt, aber auch das Land und der Bund können sich nämlich überlegen, wie weit sie solche Projekte unterstützen und finanzieren, obwohl sie sich nicht marktwirtschaftlich sofort amortisieren und tragen. Ich befragte Herrn Hildebrand von der Stadt über deren Möglichkeiten.
Wie weit könnte denn eigentlich die Stadt im Idealfall gehen, um diesem rein wirtschaftlichen Prinzip abzurücken?
Ja, gerade mit der Anlage, vor der wir jetzt hier stehen, ist sie ja eigentlich davon abgewichen. Also es wird nicht nur was geplant, was sich innerhalb von 2-3 Jahren amortisiert, was der Herr Drescher beim Hochbauamt ja nun wirklich als tägliches Brot hat. Die Anlage amortisiert sich in 15-20 Jahren, wenn wir Glück haben, und dann ist sie wahrscheinlich auch schon wieder erneuerungsbedürftig. Also das ist mit Sicherheit nichts, was jetzt vorrangig wirtschaftlich ist, sondern das soll so ein kleines Zeichen für Umweltschutz sein.
Aber ein kleines Zeichen für Umweltschutz und dann eben geladene Presse, das ist halt ja natürlich auch nicht unbedingt, also es ist dann vielleicht, sieht vielleicht auch ein bisschen mehr nach plakativer Umweltfreundlichkeit aus.
Das kleine Zeichen, das muss man ja auch den Leuten zeigen, dass sie es überhaupt sehen. Man muss den Leuten zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, eben jetzt hier im Bereich Wassererwärmung, auch für Haushalte oder wie die Entwicklungen laufen. Wenn wir das hier in aller Stille aufbauen, dann kriegt das keiner mit, dann nützt es gar nichts. Also dann entlastet es ein klein wenig die Umwelt durch verminderte Emissionen hier aus dem Kesselhaus. Aber man muss den Leuten ja schon zeigen, was möglich ist, und man muss als Stadt sicherlich auch ein bisschen mit Beispielen vorangehen.
Aber eben Beispiele vorangehen und zeigen, was möglich ist, bedeutet halt eben, dass sie in dieser Anlage eben auch hauptsächlich einen Vorbildeffekt sehen. Das ist jetzt aber auch so eine Sache, wenn jetzt meinetwegen ein Privatmensch oder eine Initiative oder was weiß ich so ein Teil auf ihr Dach machen kann, was haben die denn für Möglichkeiten, an Gelder ranzukommen? Eigentlich keine, oder?
Ja, es gibt dieses 1000-Dächer-Programm von der Landesregierung, da kann man sich zumindest mal erkundigen, ob man da an Gelder rankommt. Aber es ist halt leider Gottes so, dass der Entwicklung der Solarenergie oder in die Entwicklung der Solarenergie jetzt von Seiten von Bund und Land ja im Verhältnis jetzt meinetwegen zur Atomenergie nur sehr, sehr geringe Mittel geflossen sind. Und das hat natürlich nicht zur Verbilligung der Systeme, die heute existieren, beigetragen. Das muss man ganz klar sehen.
Und so werden morgen die geneigten Leserinnen und Leser der Badischen Zeitung ein blitzendes Röhrenwirrwarr sehen können in ihrer Zeitung und dazu erfahren, dass vermutlich wieder einmal das Zeitalter der Solartechnologie eingeläutet wird. Nicht ganz so pressewirksam, aber hoffentlich effektiver, stellte mir Herr Hildebrand von der Stadt das Gesamtenergiekonzept in Freiburg vor. Das soll, wenn es denn verwirklicht wird und insgesamt 100 Millionen Mark in das Teil hineingeflossen sind, knapp ein Drittel der Gesamtenergiemenge, die in Freiburg verbraucht wird, auffangen und einsparen. Naja, wenn es denn wahr wird.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1991.
Tja, und das war das Info von Radio Dreieckland am Freitag, den 2. August. Verantwortlich für die Sendung war der Christoph,
der Alex,
Dominik,
Schuidu.
Und jetzt machen wir noch Musik, bis die nächste Redaktion hier reinschwirrt.
Es ist so, dass dieser Gendefekt nur 75%